SWR Kultur. Lesenswert Kritik.
Soeben sind die Osterferien zu Ende gegangen. Die Menschen waren unterwegs auf Reisen. Mit dem Auto, mit dem Flugzeug, mit dem Schiff. Aufgebrochen sind sie mit festen Vorstellungen von dem, was sie erwartet. Oder in der Hoffnung auf ein Abenteuer. Und was bleibt davon nach der Rückkehr? Die Büchner-Preisträgerin Felicitas Hoppe hat ein neues Buch geschrieben. Es trägt den Titel Reisen. Es ist relativ schmal, aber ein echtes Hoppe-Buch. Felicitas Hoppe schreibt darin über Sehnsüchte, Illusionen, Kindheitserinnerungen und über den großen Zirkus des Unterwegsseins, dem man automatisch angehört, wenn man Schriftstellerin ist. Ich freue mich, mit Felicitas Hoppe über all das sprechen zu können. Guten Tag, Frau Hoppe.
Ja, ich grüße Sie. Hallo.
Tag. Frau Hoppe, wann waren Sie zuletzt im Urlaub?
Wann war ich zuletzt im Urlaub? Schwer zu sagen, denn so merkwürdig es klingt, ich mache eigentlich nie Urlaub, weil ich meistens unterwegs bin, um dann zu schreiben. Aber über Ostern, in der Tat, hatte ich ein paar Urlaubstage. Ich war mit meinem jüngsten Patenkind in den Bergen.
Ah, sehr schön. Das verbindet uns. Nicht das Patenkind, aber die Berge. Sie nehmen ja in diesem Buch vielfach sehr feine Unterscheidungen vor. Zum Beispiel auch die zwischen Reisen und Tourismus. Wo liegt denn da der Unterschied?
Der Tourismus ist ja eine Form des verwalteten, des organisierten Reisens. Und ich glaube vor allem dadurch geprägt, dass er ein Geschäftszweig ist. Also simpel, es werden Ziele angeboten und diese Ziele werden vermarktet, die werden beworben und die werden mit dem entsprechenden Service natürlich versehen. Und die können wir als Produkte dann erwerben und sagen, da fahre ich hin und dann soll das auch bitte so sein, wie ich mir das vorstelle. Ich will damit nicht den Tourismus verfemen und das Reisen veredeln, denn das Reisen wird gerne mystifiziert als Raum der Freiheit und natürlich brauchen auch die anderen Reisen Vorbereitung und vor allem Geld. So ganz ohne das geht's ja nicht.
Ja, es ist auch nicht so, dass Sie sich in diesem Buch über den Tourismus lustig machen oder verächtlich auf ihn herabschauen. Das ist es nicht, sondern Sie versuchen eher bestimmten Phänomenen beizukommen. Ich zitiere mal aus dem Buch: Wir sind, was wir wollen und wir wollen, was wir nicht sind. Das ist das ewige Paradox, glaube ich, das mit dem Reisen verbunden ist und auch mit dem Begriff der Sehnsucht. Ist diese Sehnsucht, dieser eigentliche Motor des Reisens, ist die überhaupt irgendwann ansatzweise erfüllbar?
Ich glaube nicht, dass sie erfüllbar ist. Denn wenn sie erfüllbar wäre, dann würde ja dieser Tourismus oder auch dieser Geschäftszweig gar nicht funktionieren. Und ich glaube, dass der Urmotor unseres Unterwegsseins ist, dass wir diese Sehnsucht nicht befriedigen können. Und zwar ganz gleich auf welcher Ebene. Wir können ja auch pilgern, wir können alleine wandern, wir können uns auf einen Stein setzen und in der Landschaft meditieren. Das Ganze basiert darauf, dass es im Menschen, glaube ich, generell einen ungesättigten Rest gibt. Und das finde ich eigentlich auch sehr gut. Der Hunger nach neuen Erfahrungen, aber, und darin liegt das Paradox, das Sie erwähnen, zugleich natürlich auch eine Angst, diese Erfahrungen zu machen und vielleicht aus dieser schützenden Struktur des verwalteten Reisens herauszukommen. Denn sich jetzt wirklich an unbekannte Orte oder in Situationen zu begeben, die wir nicht kontrollieren können, das kostet Mut und über den verfügen die meisten von uns dann doch eher weniger.
Das heißt, man braucht immer diesen eingebauten Sicherheitsknopf?
Naja, wir kennen das unter dem Begriff der Reiserücktrittsversicherung, ja, von der ja immer wieder gesprochen wird oder die uns empfohlen wird. Und ich glaube, das sind ganz normale menschliche Ängste. Aber trotzdem ist es so, dass wir uns selber doch noch immer für visionär halten und glauben, es gäbe da draußen etwas Neues, das wir entdecken können. So wie wir auch mit menschlichen Beziehungen umgehen. Wir glauben doch immer noch an das Unerwartete oder Unerwartbare. Und das rührt mich in gewisser Weise. Und ich mache mich tatsächlich nicht drüber lustig. Aber es hat schon auch was Amüsantes.
Ja, man will sich das ja aber auch nicht nehmen lassen. Sie schreiben auch, man müsse sich von der Illusion verabschieden, dass Reisen mit Welterkenntnis einhergeht. Warum denn das?
Mich hat das immer sehr beschäftigt, dass das Reisen sehr stark mit der Bildung verbunden ist. Das ist natürlich in der klassischen Bildungsreise so, aber das ist eben eine Klassenfrage. Die klassische Bildungsreise ist natürlich etwas tendenziell also entweder aus dem Adel kommend oder das Großbürgertum, der Reisende mit dem großen Baedeker, der sich die Kultur aneignet und zuführt, dieser Satz Reisen bildet. Natürlich ist da was dran. Wir machen Erfahrungen, aber ob uns das Reisen zu gebildeteren, besseren Menschen macht, das wage ich zu bezweifeln. Denn Kultur ist ja Teil der Reisevermarktung. Also für uns wird ausgewählt, was wir uns ansehen, was vermeintlich von Bedeutung ist. Und Reisen kann auch dümmer machen. Reisen kann alles Mögliche. Also, dass es uns zu gereifteren Menschen macht, wage ich zu bezweifeln. Wir sind ja auch Herdentiere. Und wenn wir mit den anderen mitlaufen, man braucht schon eine Menge Autonomie, um eigenständig zu reisen.
In Ihrer Kindheit, wenn Sie schon jetzt von der Klassenfrage sprechen, in Ihrer Kindheit wurde kein Urlaub gemacht. Das schreiben Sie. Ich glaube, Ihre erste Reise war ein Aufenthalt auf der Insel Langeoge in einem Kinderverschickungsheim für Asthmakranke. Was macht das denn mit einem Kind oder was hat es mit Ihnen gemacht als Kind, dass Sie sozusagen alle diese Reisen in Ihrer Fantasie machen mussten? Das hat sich ja bis heute irgendwie auch in Ihrem Schreiben fortgesetzt, habe ich den Eindruck.
Das ist eine ganz spannende Geschichte. Da müsste ich dann auch meine Geschwister fragen, ob das bei denen ähnlich funktioniert hat. Wir wurden natürlich zu Verwandten geschickt, das kennt man. Wir fahren zu Oma und Tante, ja, eine Stunde von Hameln nach Hildesheim. Das ist natürlich auch eine kleine Reise. Man soll ja nicht unterschätzen, was für Kinder eine Bahnreise bedeutet, ja, zum Beispiel, nicht? Also, oder auch eine Wanderung, was ich da erwähne. Ich sehe es in Teilen sogar eher positiv, die Stärkung der Vorstellungskraft. Natürlich ist das ein soziales Problem, wenn alle Kinder in der Nachbarschaft wegfahren und wir als Einzige zurückbleiben. Da muss man schon jede Menge Fantasie aufbringen, auch um sich das schön zu reden. Aber wie gesagt, es stärkt den Innenraum, es stärkt die Fantasie, es stärkt das Erzählen, dass sich selbst etwas erzählen. Das heißt aber auch zugleich, sich etwas vormachen. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb aus mir, der Stubenhockerin, eine Reisende geworden ist. Ich habe nämlich an einem bestimmten Punkt gemerkt, dass diese Reisen eben auch nicht reichen. Ich merkte plötzlich, du kannst dir alles Mögliche ausdenken, aber was sagt das über die Welt da draußen? Und das bedeutet dann, steh auf, nimm deinen Rucksack und geh. Geh los und schau dir diese reale Welt an und gleiche sie mit dem ab, was du dir permanent ausdenkst. Ne? Das qualifiziert weder die Erzählung, noch qualifiziert es die Außenwelt ab, aber ohne diesen Test oder diese Gegenprobe hätte ich Schriftstellerin werden, aber nicht bleiben können. Denn es gibt auch keine Innenwelt ohne Außenwelt. Und deshalb müssen wir letztlich eben doch reisen.
Sie sind ja dann auch wirklich zu großen Touren aufgebrochen, zum Beispiel zu einer Weltumrundung auf einem Containerschiff. Das ist ein doch Wagnis, in dem Sie unter anderem in Ihrem Roman Pigafetta schon erzählt haben. Ich habe es gesagt, mehrere Kapitel Ihres Buchs erzählen von Dienstreisen, also vom Unterwegssein als Schriftstellerin. Sie begreifen sich da als Teil eines großen Zirkusgewerbes, habe ich so den Eindruck. Im Jahr 2000, das muss man sich mal vorstellen, das ist heute auch undenkbar, waren 100 aus ganz Europa zusammengekommene Schriftsteller in einem Zug von Lissabon nach Moskau unterwegs. Und bei diesen Schilderungen dieser Reise musste ich doch teilweise sehr lachen. Was war denn das für ein Projekt?
Das war ein im doppelten Sinn fantastisches Projekt. Es ging darum, das Millennium zu feiern, das Jahr 2000. Und es ging darum, das europäische Projekt zu feiern. Mir war wichtig, diese Geschichte noch einmal zu erzählen, weil sie zeigt, was in den letzten 25 Jahren passiert ist oder beziehungsweise seit der Wende, ja, wie stark unser Europa-Enthusiasmus durch eine große Frustration und Enttäuschung abgelöst worden ist. Also was in 30 Jahren geschieht, ist erstaunlich. Dieser Literaturexpress war der Inbegriff der Vorstellung, ich sag's mal ganz klischeehaft, von Völkerverständigung, hätte man früher gesagt, ja. Also wir bringen diese Menschen aus Ost, West, Süd, Nord zusammen. Wir setzen sie in einen Zug. Das ist eine Begegnung. Sie werden reisen, sie werden sprechen, sie werden lesen, sie werden diskutieren. Und das wird den Dialog befördern und uns alle, ich sag mal, platt zu besseren Menschen machen. Das war fantastisch, das war extrem anstrengend und es war natürlich in Teilen gar nicht durchführbar. Also logistisch hat es geklappt. Aber es zeigt zugleich, wie ermüdend dieser Anspruch ist, ständig miteinander in Verkehr zu sein und auch das Fremde, andere wahrzunehmen und zu reflektieren. Sprich, Reisen ist wahnsinnig anstrengend, wenn man wirklich in neuem Gefilde unterwegs ist. Und insofern zeigt auch dieses Projekt das von Ihnen vorhin angesprochene Paradox sehr gut. Wir wollen viel, aber wir können es gar nicht leisten. Wir stecken in der eigenen Haut und in der eigenen Sprache. Das ist auch sehr wichtig.
Ja, und ohne dieses Projekt abwerten zu wollen, es wurde auch sehr viel gesoffen auf dieser Reise.
Ja, also das führt eine solche Reise mit sich. Aber ich muss schon sagen, es ist erstaunlich, wie stark diese Gruppe sich gehalten hat und wie sie zusammenhielt. Es sind Texte daraus entstanden. Es ist natürlich ein Kuriositätenkabinett. Es ist vielleicht wie unter einer Lupe das, was im Kulturbetrieb ja insgesamt geschieht. Das kennen wir alle, die wir auch auf kleine Lesereisen gehen. Ja, wir sind auf diesen Austausch fixiert. Wir glauben, dass uns das befördert. Auch hier das Stichwort von vorhin, ob Reisen bildet, sei dahingestellt.
Wenn Reisen anstrengend ist und der Reisende oder die Reisenden permanent beschäftigt sind, Erwartungen und Realität abzugleichen, was ist denn dann in unseren zaubernden Zeiten eigentlich das Glück am Reisen? Ist das der überraschende Augenblick oder sind es, wie Sie zum Schluss andeuten, vielleicht sogar die Transiträume, die Wartezonen, in denen man überhaupt noch überrascht werden kann?
Also, ob es das Reiseglück als solches gibt, ist schwer zu sagen. Für mich persönlich besteht es nach wie vor ganz simpel, fiebelhaft in der unerwarteten Begegnung. Und das bezieht sich für mich mehr auf Menschen als auf Gegenden, Landschaften oder jetzt kulturelle Dinge, so ich sehe jetzt endlich diesen zauberhaften Palast. Also dieses Unerwartete, ob das der Postbusfahrer in einem Schweizer Postbus ist, der plötzlich einen Witz macht, ob das ein Schaffner ist, der sich über sich selber lustig macht, eine Begegnung mit einem Kellner. Sie sehen schon, ich neige eher dem Küchenpersonal zu, hätte ich fast gesagt. Also diese Menschen, die auch dafür sorgen, dass wir überhaupt unterwegs sein können, das ist interessant. Aber in der Tat finde ich das Glück immer in dem Moment, ich spitze das mal zu, wo auch etwas schief gehen kann. Also wo ich aus der Struktur rausgehe. Ich spreche ja in dem Buch auch von dem Rotkäppchenprinzip, vom rechten Wege abgehen und plötzlich in eine Situation geraten, die nicht kalkulierbar ist. Das macht nicht unbedingt glücklich, aber das befreit auch vom Zwang der perfekten Reise. Und die von Ihnen angesprochenen Transiträume, also ehrlich gesagt, wenn wir die nicht lieb gewinnen, sind wir ja vollkommen verloren. Also heutzutage zu reisen kostet Geduld, kostet Kraft und ohne Humor und Selbstironie ist das Unterwegssein ja mittlerweile eigentlich nicht mehr möglich. Und das straft natürlich auch unsere Idee vom Reisen lügen. Und die Frage ist, kann man im 21. Jahrhundert, ich spreche jetzt gar nicht von der Klimakrise und der Flugscham, in dieser doch sehr gedrängten Welt überhaupt noch eine Illusion von einer ursprünglichen Reise aufrechterhalten? Das ist am Ende offen und das steht zu diskutieren.
Die gelungene Reise lebt von dem, was uns einen Strich durch die Wunschrechnung macht. Ein Satz aus Reisen, dem neuen Buch der Büchner-Preisträgerin Felicitas Hoppe, das im Hansa Berlin Verlag erschienen ist. Frau Hoppe, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich. Dankeschön.